Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Es ist Sommer, Richard. Ich war draußen unterwegs und ich stelle fest, es gibt nur noch schöne Menschen. Schönheit ist ein Wert an sich. Ich habe dieser Tage ein Interview gelesen mit jemandem, der sagte, Schönheit und Fitness eine Diesseitsreligion. Mhm. Das fand ich gut.
Absolut.
Und du hast plötzlich das Gefühl, so geht's mir, wenn du im Urlaub, und sind ja viele, die gerade im Urlaub sind, du liegst am Strand rum und du merkst, der Körper ist inzwischen ein Objekt geworden, so würde ich es mal formulieren, dass man wirklich aktiv gestaltet.
Klar.
Das überlässt du nicht mehr dem Zufall.
Das Statussymbol des 21. Jahrhunderts.
Genau. Ja. Da hat sich was verändert und ich musste denken an dein Gespräch vor ein paar Monaten mit Matze Hilsch, erinnerst du dich? Mhm. Da geht's ganz zum Schluss um die Frage, was Schönheit ist. Und da sagtest du, das wäre nochmal eine ganz andere Folge, das wäre nochmal ein ganz langes Gespräch über Schönheit. Und ich dachte, lass uns doch mal darüber reden. Mhm. Wie sich Schönheitsideale verändert haben im Laufe der Zeit, was wir als schön empfinden. Ich habe das Gefühl, das ist ein riesiges Thema heute und ich bin in der Vorbereitung auf ein schönes Interview gestoßen, in dem ein junger Mann auf die Frage, wie würden Sie sich einem Blinden selber beschreiben, sagt, ich würde sagen, etwas zu große Zutaten auf etwas zu geringem Raum. Große Augen, große Nase, großer Mund. Von wem ist das?
Oh, ich fürchte, den jungen Mann kenne ich noch.
Ja. So hast du dich mal.
So habe ich mich mal, glaube ich, oh, das war in der Zeit meines Liebesbuches 2009.
Ja, genau. Richtig.
Ja, wo ich dachte, wir reden über mein Buch und die wollten nur über Schönheit reden.
Ja. Mhm. Genau.
Genau, es waren noch Zeiten, als ich sowohl der Brigitte wie dem Playboy Interviews gegeben habe.
Lass es uns so rum sagen, als sowohl der Playboy als auch Brigitte noch was von dir wollen.
Ja, das stimmt. Wo wir auch noch gemeinsame Themen gefunden haben. Das wäre heute ein bisschen schwieriger.
Richtig, ja, richtig.
Das stimmt.
Und die zweite Frage in diesem Interview ist direkt, sind Sie eigentlich schön? Mhm. Und daraufhin sagst du auch so herrlich nerdig, typisch mein Richard, ich nehme mich selber nicht so wahr. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich in der Pubertät klein und dürr war. Ich habe mich eher für afrikanische Elefantenrüsselfische interessiert.
Ja, das war auch so.
Ja?
Ja, also ich habe mich auch für Mädchen interessiert, aber meine Chancen bei Elefantenrüsselfischen waren deutlich größer als bei Mädels. Also in der Situation versucht man aus der Not eine Tugend zu machen. Ich glaube, das habe ich häufig in meinem Leben. Mhm. Und die Mädels waren einfach, als ich 14, 15 war, für mich unendlich fern.
Also nicht erreichbar, oder du hast dich nicht interessiert?
Ja, es gab vielleicht welche, die erreichbar gewesen wären, die haben aber mich nicht interessiert. Das ist ein klassisches Dilemma, das jeder mal gemacht hat. Das kennen die Mädchen umgekehrt mit den Jungs auch. Mhm. Und natürlich fand ich die Unerreichbaren genauso toll wie alle anderen Jungs in meiner Jahrgangsstufe. Und da gab es also eine ganze Reihe von Burschen, die da was anderes in die Waagschale zu werfen hatten, als ich hätte auch gar nicht gewusst, ehrlich gesagt, worüber ich mich mit den Mädchen, die ich toll fand, falls sie mich überhaupt toll gefunden haben sollten, was ja wahrscheinlich nicht der Fall war, ich hätte auch kein Thema gehabt, das uns beide interessiert. Also weil alles, was mich damals interessierte, war irgendwie abschreckend, ja, nervtötend und erinnerte vielleicht an Biologieunterricht oder an Geschichtsunterricht. Aber
Elefantenrüsselfische, du hast das begründet und hast gesagt, dass, das ist der Fisch, der das größte Gehirn im Verhältnis zur Körpergröße hat.
Genau. Faszinierend. Und ich hatte tatsächlich in dem Alter zum ersten Mal einen im Aquarium. Ich habe ja dann später 15 Jahre lang Elefantenrüsselfische im Schwarm auch gehabt. Aber das Interessante bei denen ist auch, die haben individuelle Gruppenkonstellationen. Das heißt also, da prägt sich dann irgendwie eine Hierarchie raus oder keine und das kann sich also irgendwie verändern. Und wenn dann einer mal dominant wird, dann schikaniert er auch den ganzen Rest. Muss aber keiner dominant werden und man kann daraus nur folgern, dass sie dem Menschen ähnlich sind in dem Punkt, sie können nicht alleine sein, dann verblöden sie, dann spielen sie den ganzen Tag mit so einem Blatt rum, ne, weil sie mit ihrer überschüssigen Intelligenz nichts anfangen können,
die für
soziale
Tiere,
gedacht ist. Ja. Andererseits, also im Gruppenverband, richtig glücklich werden sie auch nicht. Also sie können nicht mit und sie können nicht ohne einander.
Interessant. Ja. Es kommt mir sehr bekannt vor, das Konzept.
Ja, ich finde, das ist sehr menschlich. Ne? Das passiert, wenn zu viel überschüssige Intelligenz im Spiel ist. Dann wird alles einfacher, unendlich kompliziert. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fisch ist auch wie der Mensch hochbegabt dazu, einfache Situationen kompliziert zu machen. So, und das hat mich damals schon fasziniert mit 15 und mit 16. Und da hatte ich jetzt nicht so viele, mit denen ich das teilen kann. Eher so ein oder zwei ebenso nerdige Freunde, mit denen ich das teilen konnte.
Das heißt, wie muss ich mir dich vorstellen? Also uncoole Klamotten, schlechte Haut,
absolut keine uncoole Chance. Klamotten. Wir wurden ja auch mit Flohmarkt-Klamotten eingekleidet. Weil Geschlecht spielte keine Rolle, ne? Meine Mutter Feministin.
Wahnsinn. Mhm.
Da konnte man sich dann im Zweifelsfall so mit 14, 15 so langsam anfangen zu wehren und zu sagen, dass man diese schiefgetretenen Wildlederstiefel aber nicht haben wollte. Und das war, klamottentechnisch konnte ich da überhaupt nicht reüssieren. Da hatten Klamotten noch nicht ganz die Bedeutung, die sie heute hatten, aber es war auch schon damals ein ziemliches Problem. Hautprobleme hatte ich nie in meinem Leben.
Ich auch nicht, Gott sei Dank.
Ich hatte nie Pickel und also diesbezüglich ging es mir gut.
Ja. Wir erreichen gerade ungeahnte Höhen, merkst du, ne?
Ja, der niveauvollste Podcast, den wir je gemacht haben.
Also, sag mal, über Schönheit zu sprechen, jetzt auch, wenn ich mit dir zum Beispiel darüber rede. Ich weiß, ich kenne dich mittlerweile gut genug, wenn ich dir die Frage stellen würde, fühlst du dich schön? Wäre dir sehr unangenehm.
Ja, die wäre mir unangenehm, weil ich darüber nicht nachdenke. Jetzt mal ganz
im Ernst. Ja, weil du es dir leisten kannst, darüber nicht nachzudenken.
Ja, das ist nett formuliert. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, ach, heute fühle ich mich mal wieder besonders schön oder weniger schön oder so. Also das habe ich sehr, sehr selten, solche Aggregatzustände.
Aber du weißt, dass du ein attraktiver Mann bist.
Also ich würde mal sagen, ich bin im Leben nicht zu kurz gekommen und das hat Spuren in meinem Selbstbewusstsein hinterlassen. Aber das dürfte bei dir ja nicht anders sein.
Im Sinne von gute Spuren, also sozusagen, weil ich würde schon sagen, so ehrlich muss man sein, das Gefühl habe ich auch immer, Menschen, die sich so wie du leisten können, nicht großartig darüber nachzudenken, die gehen schon mit einem anderen Selbstbewusstsein, würde ich sagen, durchs Leben, wenngleich ich immer sage,
da bin ich gar nicht sicher. Also ja. Ich sehe es oft umgekehrt. Also wenn du am Strand bist, Dann siehst du viele Menschen, die nach einer klassischen Schablone nicht als attraktiv, vielleicht sogar als sehr unattraktiv empfunden werden, ja? Mhm. Die mit einer größten Selbstverständlichkeit und völlig ungeniert und mit großem Selbstbewusstsein sich am Strand bewegen. Ich habe letztens auch gesehen, viele Menschen, korpulente Menschen, die Selfies von sich machen oder machen lassen und so weiter, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, aber absolut selbstbewusst sind. Und wie viele schöne Menschen gibt es, die ständig mit sich hadern, ach, jetzt habe ich hier wieder ein Kilo zu viel und nee und guck mal und das kann ich nicht tragen und so. Ich bin nicht mal wirklich sicher, ob das Selbstbewusstsein von dem als Objektivität ist ja immer schwierig bei dem Thema, ne? Aber gesellschaftlich als schön empfundenen, dass das eins zu eins miteinander korreliert. Ich glaube, es gibt viele als attraktiv wahrgenommene Menschen, die ständig unzufrieden mit ihrem Äußeren sind. Und es gibt andere Menschen, die machen sich überhaupt keinen Kopf darüber, ja, und obwohl sie in diese Kategorie der Menschen gehören, die allgemein nicht als besonders attraktiv empfunden werden. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang.
Ja, da hast du möglicherweise recht. Ich habe neulich ein kurzes Interview, so einen kurzen Soundbite von Stefanie Giesinger, die sagt ja auch was, gehört, wirklich schöne Frau, die sagte, ich suche ständig nach Fehlern und vor allen Dingen auch nach neuen Fehlern in meinem Gesicht. Das ist jemand, der sozusagen, auf die können sich alle einigen. Die guckst du an und sagst, die ist schön. Und dann liest du sowas und denkst, wow, was für ein Stress. Also sozusagen der Versuch, diese Schönheit dann aber auch wirklich zu konservieren.
Du bist doch ständig davon bedroht, ja, am nächsten Tag, in einigen Wochen, mit Sicherheit in Jahren und Jahrzehnten, schlechter auszusehen, als du in diesem Moment aussiehst.
Ja. Also
und wenn du es nicht schaffst, es als ein Geschenk wahrzunehmen, sondern es wahrnimmst als etwas, was du jeden Tag pflegen, putzen, konservieren musst und so weiter, dann dreht sich dein Leben den ganzen Tag um etwas, was von Natur aus nicht besser wird.
Das ist richtig.
Wenn du dich aber stattdessen mit deinem Bewusstsein auf andere Art und Weise beschäftigst, ja, und zum Beispiel alle Sachen, die mit Bildung und Lesen und Nachdenken und so zu tun haben, die haben den großen Vorteil, dass du die Chance hast, auch mit 60 noch besser zu werden. Und ich würde mich nicht zu sehr auf die Dinge kaprizieren, wo man dauerhaft nicht gewinnen kann. Mhm. Wie war denn das bei dir? Also in welchem Alter hast du erkannt, wahrscheinlich schon als Kind oder so, ne, durch Zuspruch? Ja. Dass deine Attraktivität von vielen Menschen positiv wahrgenommen wird. Hast du die Erfahrung als Kind, oh, der Markus ist aber so süß und so. Ich könnte mir so vorstellen, du hast als Kind schon Werbung für Kinderschokolade gemacht.
Ich habe tatsächlich, es gibt Kinderfotos, du kennst dieses berühmte Zwieback-Bild.
Ja, dieses von Brandzwieback.
Brandzwieback, genau, Brand ja. heißt er, genau. Hm. Der Junge, der da drauf ist,
ja.
der sieht mir in Kindertagen tatsächlich sehr ähnlich.
Also leuchtend blaue Augen
ja,
und
ja,
schlohweiße genau. Haare, so habe ich den in Erinnerung.
Ja, der so genau, ich war ein bisschen dunkler, aber so von so physiognomisch, ja. so die, ja, die.
Aber
die,
da musst du doch sozusagen in so vielen Müttern und Frauen schon das Herz gestreichelt haben als Kind.
Nee, ich habe dann. Weil ich ein bisschen Geld verdienen musste und so weiter. Da bei uns im Dorf gab es die Möglichkeit, war so ein kleiner Laden, der hat irgendwie Kinderklamotten verkauft. Und dann habe ich mich da manchmal in so Klamotten stecken lassen und habe dann Fotos gemacht. Also heute würde man sagen Kindermodel. Mich hat das wahnsinnig genervt. Ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und ich habe auch später, gab es ab und zu mal so die Idee, willst du nicht mal in den Bereich gehen? Das war für mich immer absolut undenkbar. Ich wollte mein Leben nicht als lebender Kleiderständer verbringen, weißt du, das war nicht mein Thema.
Aber du hast anders als ich keine Auszeit in der Pubertät genommen.
Ich habe die Anwesenheit von Weiblichkeit immer genossen, um es mal so zu sagen. Das fand ich immer schön, weil ich auch in einer sehr weiblich dominierten Umgebung groß ja. geworden bin. Ne? Man wurde in meinem Leben von Frauen geprägt im Wesentlichen. Mhm. Und das hat mir nicht geschadet, um es mal so zu sagen. Aber dieses Thema, mir war immer suspekt die Idee, dass du was Besonderes bist, nur weil du gut aussiehst. Mir war immer suspekt die Idee, dass du was Besonderes bist, weil du in eine reiche Familie reingeboren wurdest.
Also Anhänger der alten Leistungsgesellschaft, nicht der Erfolgsgesellschaft. Was ja ein großer Unterschied ist. Ne? Mhm. Also Menschen bewundern ja Erfolg mehr als Leistung.
Das war.
Du kannst ja in vielen Bereichen Leistung bringen. Du kannst die im Krankenhaus die beste Krankenschwester, die beste Pflegekraft auf der Station sein, ohne dass du dafür eine große gesellschaftliche Anerkennung kriegst, außer wenn in Corona-Zeiten mal 3 Tage vom Balkon geklatscht wird. Aber es ist ja fast schon höhnisch ist. Aber das ist ja, da hast du keine Chance, auch bei allergrößter Leistung. Und das wäre auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ne? Du kannst der beste Lagerarbeiter sein. Ja, da kommt nie jemand und sagt, du bist aber jetzt hier, ne, das ist eine ganz tolle Leistung, die du hier gebracht hast. Sondern du kannst aber bei Germany's Next Topmodel aus unerfindlichen Gründen, ja, weil da sind die Wege Heidis ja unergründlich, Topmodel am Ende werden oder sogenanntes Topmodel, bist du ja damit nicht, aber sozusagen Fernsehgewinnerin. Und alle bewundern dich dafür, dass du jetzt irgendwie es geschafft hast, durch diesen Hindernislauf durchzukommen. Mhm. Also da ist ja dann, fragt man sich, ne, wie sind die Relationen? Die Leute bewundern Erfolg sehr viel mehr als Leistung.
Mhm,
und es gibt sehr viele Erfolge in der heutigen Gesellschaft, die völlig entkoppelt von Leistung sind oder wo negativ Leistungen hinterstehen. Ja, also wenn du als großer Versicherungsbetrüger zu Millionen und zu Milliarden kommst, dann bewundern die Leute diese Leistung, wo man sich die Frage stellen kann, kann man das überhaupt positiv mit dem Begriff Leistung rubrizieren?
Die Frage ist ja sowieso, wie sich das entwickelt hat, auf welchem Weg wir da eigentlich als Gesellschaft sind, Richard. Wie siehst du das? Ich meine, wir sind ja wirklich eine Gesellschaft, in der sich irrsinnig viel um Optisches nur noch dreht. Schönheit ist plötzlich ein Wert an sich.
Das ist so ein spannendes Thema. Ich meine, es gab es ja früher schon, in den 50er Jahren, da waren es dann berühmte Filmschauspielerinnen, die man ganz toll fand und na, es gab ja oder vielleicht dann auch irgendwann Sängerinnen und so. Also das war so ein Kult, den man um Schönheit gemacht hat, den gab es immer und der ist heute natürlich, wie du völlig zu Recht sagst, millionenfach multipliziert. Und das Spannende ist, dass dieses Thema um Schönheit den Menschen nie langweilig wird. Und weißt du warum?
Na?
Weil die Schönheit enorm demokratisiert worden ist.
Das ist wahr.
Früher war es eine ganz kleine Adelsschicht an Sophia Lorenz und Brigitte Bardot und so weiter. Ja, und heute kann jeder wie Sophia Loren oder Brigitte Bardot aussehen. Ja, er muss nur häufig genug zum Schönheitschirurgen gehen und die richtigen Rezepte gebrauchen. Das heißt also, wir haben auch dieses alte Seltenheits- und Adelsprivileg, wie so vieles in der Gesellschaft, demokratisiert. Na, man kann auch zum Teil sagen, proletarisiert. Und dadurch ist es ein Allerweltsthema geworden. Es ist sozusagen von so einem kleinen, in Anführungszeichen, Elitenthema, ne, zu einem allgemeinen Volksthema geworden.
Von der Adelsschicht zur Puderschicht ist der Weg dann da in dem Fall nicht weit, ne? Aber das hat sich ja sehr, sehr verändert. Ne? Mittlerweile, wenn du in Umfragen dir das zum Beispiel anhörst, sagen erstaunlich viele Menschen, ich sag mal unter 25 oder auch Menschen in ihren 30ern, die sagen, dass sie, also zur Hälfte, dass sie grundsätzlich offen sind für Schönheitsoperationen beispielsweise. Das heißt, man geht da heute viel, viel weiter.
Wundert mich nicht, weil das ist ja eine Frage, was dein Umfeld macht. Also wenn du irgendwo in einer Community lebst, in der einer von 1000 sowas macht, dann kämst du dir komisch vor, das auch zu machen. Aber wenn in deinem Umfeld irgendwann die kritische Masse erreicht ist und je nachdem, wo du gerade beschäftigt bist und was du gerade machst, die Mehrheit der Gleichaltrigen sowas macht, ne, zunehmend auch bei Männern, nicht nur bei Frauen, dann wächst natürlich der entsprechende Druck. Ich meine, früher waren Frauen, die im Fernsehen aufgetreten sind, natürlich allesamt nicht gemacht, weil man sowas nicht gemacht hat. Und irgendwann ging das los und dann kommt der implizite Erwartungsdruck, dass du jedem Fernsehzuschauer dadurch auffällst, dass du nichts hast machen lassen. Und das Gleiche, was jetzt hier am Beispiel der Moderatorinnen gilt und vielleicht auch zunehmend irgendwann der Moderatoren, das ist was in vielen anderen Berufsgruppen natürlich genau dasselbe ist. Mhm. Es entsteht im Grunde genommen ein Gruppenzwang, das auch zu tun.
Ja, man sieht es auch, ne? Die weltweite Schönheitsindustrie hat ein Volumen von ungefähr $500 Millionen mittlerweile. Mhm. Also 500 Milliarden und mehr, das muss man sich mal klar machen. Dieser Markt wächst jedes Jahr zweistellig um 10-15%, ja. Da geht es unglaublich ab und ich habe das Gefühl, in dem Bemühen, das ist auch ganz interessant, in dem Bemühen, sich sozusagen vom jeweils anderen zu unterscheiden, sehen die Menschen immer mehr aus wie geklont. Alle sehen gleich aus. Alle haben diese kleinen Nasen, alle haben diese faltenlose Stirn.
Ja, ich frage mich dann immer, wenn die Mehrheit so aussieht, es ist ja noch nicht die Mehrheit, aber wenn die Mehrheit so aussieht, dann wird es wahrscheinlich ein neues Schönheitsideal geben. Weil der Gedanke von Schönheit, und jeder hat's, ja, also aller Welts Schönheit oder im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Schönheit, wird sich das Schönheitsideal verändern müssen, weil es sonst nichts mehr wert ist. Also wenn alle wie Models aussehen, dann ist wie Models aussehen nicht mehr das, worauf es ankommen wird. Da sind wir noch ein Stück von entfernt, ne?
Ja,
aber das kommt wird irgendwann kommen.
Kommt darauf an, wohin du gehst. Also ich merke zum Beispiel in so einem Land, das, in dem sich ganz viel um Schönheit dreht, wie Italien zum Beispiel, da siehst du kaum noch eine Frau, die, also wenn du mit einigermaßen offenen Augen durch die Gegend gehst, an bestimmten Stränden zum Beispiel dich auch bewegst, kaum noch eine Frau ist übertrieben, aber erstaunlich viele Frauen, die ganz offensichtlich nachgeholfen haben. Aber das ist erschreckend. Ich denke manchmal, merken die das nicht mehr? Wie grauenvoll entstellt die aussehen? Nee,
ab einem bestimmten Punkt merkst du das nicht mehr. Verschiebt sich das. Mhm. Aber da man in dem Wahn drin ist und weiter in der Kompetition ist, kommt irgendwann dieser Punkt, weißt du, dann siehst du dich nicht mehr von außen. Dann fehlt dir der nüchterne Blick auf dich selber. Weißt du eigentlich, welches das Land ist, in dem bei Frauen die meisten Schönheitsoperationen pro Nase durchgeführt werden? Mit pro Nase meine ich das sogar mit Absicht.
Brasilien? Kolumbien?
Der Iran.
Ja, stimmt.
Der Iran, noch vor Brasilien.
Ja, glaube ich sofort.
Ja, also gerade Nasen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber es ist interessant, ne? Dass also in einer so wenig, offiziell jedenfalls, freizügigen Gesellschaft, hinter den Kulissen sieht es ja manchmal anders aus, dass so ein Riesenstellenwert hat.
Kann ich mir vorstellen. Und die Frage ist ja dann auch, man könnte ja jetzt so pauschal einfach sagen, das lehnen wir im Bausch und Bogen ab. Denkt dann immer, vor Vorsicht an der Bahnsteigkante, das ist so wahnsinnig arrogant. Wenn du jemand bist, der nicht diese sehr, wie soll man sagen, prominente Nase von Geburt an hat, ja, dann kann man sowas leicht sagen, ja. Also die Österreicher sagen mit einer, vollen Hose ist leicht stinken.
Ja, wir haben aber gerade auch nicht darüber geurteilt. Also wir haben ja beide nicht gesagt, dass jemand, der sich irgendwas an sich körperlich als stark makelbehaftet wahrnimmt und vielleicht auch von seiner Außenwelt das Gleiche gespiegelt gekriegt hat, dass der sagt, oh, da müsste ich jetzt mal was tun. Ja, da ist überhaupt nichts, das muss jeder für sich entscheiden und da ist doch gar nichts Moralisches, Verwerfliches in irgendeiner Form dabei. Worüber wir uns lustig gemacht haben, ist, wenn du die Kontrolle über den eigenen Geschmack verlierst, wenn du also nicht mehr rauskommst, ja, aus diesem Optimierungswahn oder wenn dein Aussehen das wichtigste Thema in deinem Leben wird. Also das sind ja eher sozusagen die Pathologien. Ja, und nicht, dass man versucht, etwas, was man deutlich unterhalb des Normbereichs wahrnimmt, zu korrigieren.
Das gängige Argument ist ja immer, pass auf, innere Werte, es geht nicht um die Frage, wie deine Nase aussieht. Leb damit, komm klar damit, find deinen Frieden damit, mach deinen Frieden damit und es wird dir deutlich besser gehen. Ich würde sagen, es gibt Punkte und Momente in einem Leben, sei es die Nase, sei es die Brüste, sei es andere Dinge, ich glaube, wenn du die veränderst und die Dinge stören dich wirklich massiv, dann kann das natürlich zu einem besseren Selbstwertgefühl führen. Die Frage ist nur, ob du dann in der Lage bist, an dem Punkt Schluss zu machen.
Genau.
Oder ob das an dem Punkt dann in sowas Suchtartiges reingeht.
Genau. Aber es muss es einfach ja nicht bei jedem, ne? Also exakt, man kann das eine das oder andere korrigieren genau. lassen und dann ist man weitgehend erstmal durch mit dem Thema. Das gibt's ja auch. Und ich meine, da spricht doch überhaupt nichts dagegen. Das muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Wer sollte auch der Richter darüber sein? Mhm. Ich meine, nach dem Motto, ja, konzentrier dich auf deine inneren Werte. Jetzt mal im Ernst, wer möchte denn ausnahmslos auf seine inneren Werte reduziert werden?
Da gibt es ja viel Verlogenheit und Scheinheiligkeit bei dem Thema, ne?
Scheinheiligkeit ist heute, dass es gibt ja keinen unattraktiven Menschen mehr. Ich habe mir also von einem jungen Mädchen erklären lassen, ja, dass alle Menschen schön sind.
So.
Wir hatten ja letztens mit Toni Kroos die Sache, dass es keine Verlierer mehr geben darf, sondern dass alle Gewinner sind. Ne? Mhm. Und es gibt halt sehr unerfolgreiche Gewinner und es gibt erfolgreiche Gewinner. Und das ist natürlich hier ebenso. Ne? Es sind alle Menschen in irgendeiner Weise schön, aber dann liegt die Betonung auf irgendeine Weise, weil das Bild, was die Gesellschaft dir dann spiegelt, deckt sich dann nicht mit deinen inneren Empfindungen.
Ja, ist richtig, ja. Es ist ja interessant, ne, wenn man geschichtlich da mal guckt, wusste das gar nicht. Vor 3000 Jahren im alten Ägypten galt die Maxime, ein schöner Mensch ist möglichst schmal. Was ich nicht wusste, ist, damals gab es schon Diäten. Es gab Magersüchtige vor 3000 Jahren im alten Ägypten. Und offenbar gab es damals auch einen Trend, der von denen vorweggenommen wurde. Ägypter mochten komplett enthaarte Körper.
Ich nehme an, wir folgern das aus den Abbildungen, ne?
Hier nehme ich an, ja.
Ich weiß nämlich nicht, also oder haben wir tatsächlich in den Hieroglyphen ja Vorschriften zur Enthaarung gefunden?
Ich kann es dir nicht sagen.
Also ich glaube eher, dass die Art der ägyptischen Kunst uns dazu verleitet, zu überlegen, was das ägyptische Schönheitsideal war.
Kann sein, in dem Fall ist ein interessantes Stück.
Na, da haben wir immer diese Seitansichten und
ja,
diese,
ja, genau.
Ne, und wir stellen uns vor, dass die Ägypter sich eckig bewegt haben.
Walk like an Egyptian, ja, genau.
Walk like an Egyptian, ne, frei nach den Bengals.
Ja, genau. Susanne Hoffs übrigens, ich war immer sehr verliebt.
Zum Thema schön vorne,
Susanne Hoffs,
würde ich auch sagen.
Absolut.
Ganz weit vorne. Haben wir eine Schnittmenge.
Ja,
ist fand so. Ich auch immer gut.
Und dann interessant, ne? Dann 2000 Jahre später, Assyrer, die haben dann diese sehr üppigen Bärte getragen. Das kommt auch gerade im Moment
voll
in der assyrischen Phase.
Natürlich, ja, absolut. Robert Andrich,
ja, zum Beispiel.
Der Assyrer. Genau.
Ja. Das ist ein super Typ, finde ich.
Ja.
Ja, aber dieses, da siehst du, wie sich Schönheitsideale verändern, ne? Ich meine, in der Altsteinzeit, die Venus von Willendorf, das war ja ein anderes Schönheitsideal, das war üppig. Das
ja, wir gehen jetzt mal davon aus, ne?
Weg
wir wissen
von 90, 60, 90, ne?
Ja, wir wissen nicht relativ wenig darüber, ne? Also, das ist ein merkwürdiger Fund, ne? Also, sozusagen gilt ja als eines der ältesten Kulturfunde der nördlichen Breiten. Aber ob das jetzt tatsächlich der Inbegriff des Schönheitsideals in der Steinzeit war, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel gibt es ja immer dieses Gerücht, im Barock wären diese ultra üppigen Frauen so innen gewesen.
Große Augen, große Köpfe, hohe Stirn, ne?
Ja, vor allen Dingen die dicken Frauen, ne? Also bei Rubens. So, und das ist sicher so gewesen, dass wohlgenährt sein. Die ganzen Göttinnen, die er da gemalt hat, die sind alle also absolut stramm, drall und wohlgenährt, dass das natürlich ein Statussymbol war. Man sich vorstellen könnte, dass das Götter konnten nicht dünn sein, ja, weil die hatten immer genug zu essen, immer genug Nektar und Ambrosia zur Verfügung, um üppig zu sein. Aber gleichzeitig hat Rubens ohne Zweifel seinen persönlichen Frauengeschmack abgebildet, denn nicht auf allen Barockgemälden, ja, sehen die Frauen aus wie
so
Rubens.
Aus, ne?
Ne? Also da muss man auch immer vorsichtig sein. Ich habe mal ein Seminar an der Uni gemacht in Kunstgeschichte, damals über Madonnenmalerei. Und da gab es tatsächlich mal so einen Bruch. Also die Mona Lisa zum Beispiel. Wir wissen überhaupt nicht, wie die aussah, weil das ist es gibt sehr, sehr viele Frauen in der Renaissance, die gemalt worden sind, die fast alle genauso aussehen. Die haben so ganz dünne, ganz, ganz hochgezogene Augenbrauen, fast kaum merklich und auch diese spezifischen Nasen wie bei der Mona Lisa. Und das war absolut das Schönheitsideal der damaligen Zeit. Also es ist ein stilisiertes Gemälde, ja, wo eine Frau, also mit dem schmalen Vogelmund, ne, das fand man damals schön. Heute findet kaum jemand die Mona Lisa schön. Viel schöner aus heutiger Perspektive ist das, was danach kam. Ja, als dann Raphael anfing, die Bauernmädchen in Italien zu porträtieren und aus ihnen Madonnen zu machen. Die hatten dann meistens dunklere Haare, die waren ein bisschen üppiger und die hatten jetzt nicht mehr diese stilisierten Gesichter. Es war übrigens wirklich eine Provokation, weil dieses Mona Lisa-Gesicht, das war so dieses Schönheitsadels-Schönheitsidealgesicht. Und danach werden jetzt Gesichter gemalt, die volkstümliche Madonnen. Madonnen, die so aussehen wie hübsche Bauernmädchen. Und eigentlich strahlen die für uns heute sehr viel mehr Leben aus als diese stilisierten Renaissance-Gesichter. Aber da sieht man, da gab es richtig so ein Schönheitsideal und das ist dann in kürzester Zeit offensichtlich auch sehr erfolgreich durchbrochen worden. Also manchmal überleben sich auch Schönheitsbilder. Na, wir kennen das doch auch. Also Twiggy war eine Reaktion auf die üppigen, drallen Frauen der Nachkriegszeit.
Genau.
Ja. Bubikopf. Na, da war es ganz wichtig. Man sah gut aus, wenn man zeigen konnte, dass man genug zu essen hat, wie die Rubens'schen Göttinnen.
Ja, das ist ja interessant, ne? Wenn du, ich bin einige Jahre lang relativ viel durch Afrika gereist, ne? Und ich habe es immer wahnsinnig gemocht, dort zu fotografieren, in Äthiopien insbesondere. Ich finde ostafrikanische Menschen so wahnsinnig schön, sind so lang und schlank und dünn. Und auf Fotos sieht das natürlich besonders attraktiv und schön aus, hat aber natürlich einen ganz ernsten Hintergrund, ne? Die meisten Menschen kriegen dann einfach nicht die Kalorien, Zahl, die sie eigentlich bräuchten und sind sozusagen wider Willen so schlank, weshalb jemand, der diese paar Pfunde zu viel hat in unserer Wahrnehmung, als jemand gilt, der besonders attraktiv und schön ist. Das hat was mit diesem Wohlstand zu tun. Ja, das hat was mit der Frage zu tun, was man sich leisten kann, schlicht und ergreifend. Mhm. Und interessant ist ja auch, ich meine, wie denkst du darüber, Richard? Es gibt der Attraktivitätsforscher, das ist ein offizieller Titel, Ulrich Rosa, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Der hat eine interessante soziologische Studie gemacht vor einiger Zeit. Da ging es um die Frage, sind schöne Menschen glücklicher? Und da weist er nach sozusagen, dass schöne Menschen kriegen bessere Noten, die kriegen eher einen Job, weil sie eher zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, die haben mehr Freunde. Und die große Frage ist, sind sie auch tatsächlich zufriedener, ja? Und da stellt sich raus, nicht unbedingt. Es geht dann eher um die Frage, wie gut ist eine Beziehung? Und Menschen, die glücklich sind und die sagen, ich bin zufrieden, die haben in aller Regel gute Beziehungen, die wiederum nicht unbedingt was mit gutem Aussehen zu tun haben. Ne? Aber umgekehrt sagt er natürlich auch, wir haben uns ein Urteil gebildet über die Frage, ob jemand schön ist oder nicht. So schnell kannst du nicht mal mit dem Mundwinkel zucken.
Ja.
Dieses Urteil haben wir in Windeseile gefällt und es ist völlig klar, finden wir gut, finden wir nicht so gut. Umgekehrt beobachte ich immer sozusagen die Attraktivität von, sag mal, Männern, die so ihre besten Jahre erkennbar hinter sich haben, das Haar nicht mehr ganz so voll, der Bauch ein bisschen ausladender, als es dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Und ich sehe die manchmal und denke, ja gut, also die große Liebe liegt da dann gebündelt in der Schweiz. Ja, wenn man diese wunderschönen jungen Frauen sieht, die dann an ihrer Seite gelegentlich so sind, würdest du sagen, kann sozialer Status, kann Geld, kann das sozusagen das andere wettmachen?
Täuscht das? Keine ernst gemeinte Frage. Vielleicht nicht bei jeder Frau, aber bei erstaunlich vielen.
Aber ist das etwas sozusagen sozialer Status, jetzt ganz objektiv betrachtet? Ist das etwas, wo man sagt, nee, das ist aber attraktiv, weil der kann mich versorgen? Da ist
ja, oder das verspricht ein aufregendes Leben. Ja, wenn du eher gealterter Rockmusiker oder Filmstar oder was weiß ich was bist, ne? Das, ich meine, um den Partner rankt sich ja auch die Vorstellung eines gemeinsamen Films, den man dreht, ein gemeinsames Leben, was man macht. Und wenn man denkt, mit dem lernt man ganz viele tolle Leute kennen und wird auf unheimlich schräge Partys eingeladen und da ist immer ganz toll was los. Das sind natürlich Dinge, die irgendwo attraktiv machen können, jedenfalls für manche Frauen, nicht für alle Frauen. Also erstmal ist es ja auch so, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht und es gar nicht so einfach, sein Urteil wieder zu revidieren. Das geht ja auch ganz schnell und intuitiv. Den Typen mag ich nicht. Ja.
Richtig.
Und guck mal, der ist doch fies. Und das schon, da hat ja kaum erst was gesagt. Ja, also ganz schnelle Urteilsbildung und bei der Schönheit geht es noch schneller. Also wir rubrizieren unbewusst, ohne dass wir das gemerkt haben, sortieren wir jeden sofort ein. Also das ist schon irre. Und deswegen kein Wunder, dass die Schönheit so eine Bedeutung hat, wenn sie unser Unbewusstes so sehr beschäftigt. Und deswegen finde ich es auch interessant, also wenn man mal jetzt in die Philosophie geht, ne, in die griechische Antike, da ist die Schönheit ja ein sehr großes Thema. Und auch ein sehr positiv besetztes Thema. Also nicht durchgängig positiv, ne? Platon war wie immer ambivalent dazu. In den vielen platonischen Dialogen findet sich das eine wie das andere. Aber insgesamt ist Wohlproportioniertheit, ja, ein griechisches Ideal. Und das gilt, und das ist das Spannende, für die Psyche, ja, den Intellekt und die Seele und das Aussehen gleichermaßen. Gleichermaßen. Das heißt, das Ideal ist nicht schön auszusehen und irgendwie unbeherrscht und dumm zu sein. Ja, dann kommst du auch in der griechischen Antike schlecht weg. Na, wird auch Witze über dich gemacht in den Komödien. Sondern das Interessante ist, dass du einen schönen Geist und einen schönen Körper gleichzeitig haben sollst.
Mens sana in Campari Soda, wie wir alle gewitzelt haben früher.
Genau. Ja, aber das ist das eigentliche Ideal dahinter. Und dahinter gibt es eine faszinierende Theorie, warum es eigentlich von Natur aus auch schon so angelegt ist, dass viele schöne Menschen auch gleichzeitig die Idee des Wahren und des Guten verkörpern sollen.
Mhm.
Und das findet sich im Phaidros. Das ist einer der Dialoge von Platon, wo man früher mal immer gedacht hat, das ist ein Jugendwerk. Heute ist man sich da nicht so sicher. Und Platon ist ja ein Geschichtenerzähler. Immer wenn er intellektuell oder gedanklich nicht weiter weiß, erzählt er eine Geschichte. Ja, das ist das Motto, also die sogenannten platonischen Mythen. Ja, also, und man weiß ja, wenn jemand lieber eine Geschichte erzählt, als was zu erklären, dass er es auch nicht so genau weiß. Und immer wenn er es nicht so genau weiß, ja, wird ein schönes Bild in den Ring geworfen und dann hat man wieder ein spannendes Gesprächsthema. Das ist so, wie die platonischen Dialoge funktionieren. Und dahinter ist die Vorstellung, dass ursprünglich sind Menschen eigentlich sphärische Wesen, Himmelswesen. Ja, aber wir sind alle irgendwann, unsere Seelen, sind alle irgendwann mal vom Himmel abgestürzt. Ja, und haben dabei ihr Seelengefieder verloren. Ja, unsere Seelen können nicht mehr fliegen, denn wir sind jetzt gefangen in irdischen Körpern. Aber wenn wir jemanden finden, den wir ganz schön finden, dann erinnert der uns an den Himmel. Dann erinnert sich unsere Seele daran, weil in den himmlischen Sphären sind das Gute, das Schöne und das Wahre nicht geschieden. Die sind dort alle vorhanden. Ja, und die bilden eine große Einheit. Und wenn wir einen schönen Menschen sehen, dann spüren wir ein Kribbeln. Oder er sagt sogar ein Jucken, ja, wie wenn uns ein neuer Zahn wächst. Ja, plötzlich, da ist sowas in uns und das macht uns unruhig, das macht uns schwitzig, es tut fast ein bisschen weh. Und das ist die Erinnerung unserer Seele beim Anblick eines bestimmten, für uns faszinierenden, schönen Menschen, ja, an ihren himmlischen, sphärischen Ursprung. Das heißt also, im geliebten Menschen keimt die Sehnsucht nach der Schönheit der himmlischen Sphäre auf. Und deswegen fangen wir an, uns seltsam zu benehmen. Ja, das nennt Platon die Mania. Ja. Ne, wir sind da wie verhext.
Genau. Ne?
Schwitzig, verhext und so weiter.
Ja, bisschen verrückt.
Und das hängt damit zusammen, weil in dem Moment, wo wir die Mania haben, spüren wir wieder, wie unser Seelengefieder wächst.
Ja, schön.
Ja, also das einmal beim ursprünglichen Absturz der Seele verlorene Gefieder, das sprießt. Ja, und das ist das, was so wehtut an der Liebe. Das Sprießen schön. Des Seelengefieders.
Mhm. Schön. Führt direkt zum großen Alltagsphilosophen Atze Schröder, der an der Single Bar gerne fragt, hat es eigentlich sehr weh getan, als du auf die Erde geplumpst bist. Frage, warum? Weil du aussiehst wie ein Engel, der gerade vom Himmel gefallen ist. So lustig mit Atze über schlechte Anmachsprüche zu reden, das ist unfassbar lustig.
Ja, wie man aus dem Phaidros, ne? So eine schlechte Anmache machen kann, das ist nicht schlecht.
Doch. Atze ist ja ein sehr lebensklüger Mensch, der hat das im Zweifel auch alles selber gelesen.
Ja, aber was ich sagen will damit ist ja, das Schöne an dem Bild ist, ne, man muss ja die Geschichte mit der Seele und dem Himmel ja nicht mitmachen und trotzdem fühlt sich das so wahr an.
Naja, klar.
Ja, weil man ja auch diesen Zustand kennt und ihn sich sonst so schlecht erklären kann. Und wenn ich jetzt stattdessen irgendwie erkläre, wenn du verliebt bist, dann wird Phenylethylamin ausgeschüttet. Und das sorgt dafür, dass dein Dopaminspiegel und dein Serotoninspiegel parallel hochgehalten werden. Das heißt also, dass du in einem einzigen Menschen sowohl Seelenberuhigung wie Aufregung findest.
Mhm.
Ja, und dass dieser Zustand von Natur aus auch nicht lange anhalten kann, weil man irgendwann verblöden würde, wenn man immer im Zustand der Mania wäre. Dann hat diese ganze Erklärung einen Riesenhaken. Es erklärt zwar, was in dem Moment neurochemisch in mir vorgeht, aber es erklärt nicht, warum beim Anblick dieses Menschen dieses Gefühl in mir ausgelöst wird. Und da ist die platonische Erklärung einfach besser.
Die ist absolut
schön. Ich würde also mindestens beide nebeneinander stehen lassen. Ja, und dann könnte Platon, wenn er heute sagen würde, sagen, Phenylethylamin ist sozusagen der Äther der himmlischen Sphäre, der in dem Moment in uns wieder aktiviert wird, damit das Seelengefieder wieder wächst.
Ich meine, Richard, heute und abschließend nochmal gefragt, passiert ja etwas, über das ich mir manchmal Gedanken mache. Ne? Wir kommen ja beide aus so einer Generation oder vielleicht noch einen weiter zurück, wenn ich an meine Eltern denke, Bergbauernkinder. Da gab es das Kollektiv. Ja, du hattest im Kollektiv zu funktionieren und als Einzelner, als kleines Mädchen, als kleiner Junge hast du keine große Rolle gespielt. Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, vergiss es. Sondern man muss gemeinsam richtig hart anpacken, damit dieses Leben irgendwie funktionieren kann. Ja, die schlichte Existenz gesichert ist. Und meine Generation, auch deine Generation, wir waren dann im Grunde so die Ersten, die von den Segnungen des Individualismus profitiert haben. Und ich habe mich, weiß Gott, selbst verwirklicht. Ich habe alles gemacht, irgendwie von Anfang an. Ja, habe diese Chance wirklich genutzt. Und deswegen habe ich Individualismus auch immer als etwas sehr Positives betrachtet. Ja. Heute habe ich das Gefühl, das weicht zunehmend einem unglaublichen Narzissmus. Du kreist wirklich nur noch um dich selbst. Und das siehst du vor allen Dingen auf Social Media. Ich kriege dann auch Jugendliche mit, die kreuzunglücklich sind, weil sie unter einen wahnsinnigen Druck geraten, ja, was Aussehen angeht. Sogar noch weiter, du hast dann das ganze KI-Thema, du hast die Filter, du versuchst sozusagen deinem eigenen Filter Ebenbild hinterher zu hecheln, kannst dabei zwangsläufig nur scheitern, weil dieser Filter macht dich makellos, er macht dich absolut perfekt, er gibt dir genau die großen Augen, die du in Wahrheit gar nicht hast, er gibt dir die perfekte glatte Haut, die du in Wahrheit gar nicht hast, er gibt dir die langen Beine, die du in Wahrheit gar nicht hast und viele, viele Dinge mehr. Und ich frage mich manchmal, wo führt das eigentlich hin? Weil da gerät doch in Wahrheit, erstmal ist das ja wahnsinnig verführerisch, weil es so plötzlich so wahnsinnig einfach ist. Ja, dein digitales Ich sieht so viel besser aus.
Ja, man kann sich mit wenigen Klicks vergöttlichen.
Genau, so. Aber die Frage ist, wo führt dich das hin? Da kommt doch eine ganze Generation unter einen unglaublichen Druck.
Vielleicht entsteht irgendwann dann über die Jahrzehnte daraus der Wunsch, nicht mehr in der realen Sphäre leben zu wollen, sondern nur noch in der virtuellen Sphäre, weil da ist man nicht mehr enttäuschungsanfällig. Also quasi mit der Illusion seiner selber, die man technisch reproduzieren kann, zu verschmelzen. Mhm. Und sich nicht mehr dem Alltag auszusetzen, wo man nicht so aussieht, wie man inzwischen innerlich fühlt, dass man aussehen sollte.
Aber dein analoges Ich bleibt ja weiterhin bestehen. Ich höre von Schönheitschirurgen, die beschreiben und sagen, also da kommen Menschen, da kommen irgendwelche Influencer, meist häufig auch Mädchen, aber nicht nur. Die kommen dann zu mir und sagen, pass auf, ich möchte gerne so aussehen, wie ich hier aussehe. Also das heißt, operiere mich bitte so, dass ich meinem digitalen Ich entspreche. Ich meine, das ist die totale Pervertierung von Menschsein.
Mhm. Ja, aber wir leben in einem freien Land und die Menschen dürfen das. Genau, und es ist ein Riesengeschäft. Und wer verstößt damit vielleicht gegen die inneren eigenen guten Sitten, aber nicht gegen die guten Sitten der Gesellschaft. Und deswegen ist das alles erlaubt.
Erlaubt ist nicht die Frage. Die Frage ist, was es sozusagen mit denen macht, die es betrifft. Also meine Perspektive ist eher die auf die Kinder, auf die Jugendlichen, auf die da jetzt größer werden. Die sind irre unter Druck.
Es kommt eine Erziehungsaufgabe auf die Eltern zu, die natürlich enorm ist. Aber wenn zukünftig das ja so ist, und inzwischen ist das ja so, dass die Eltern das Gleiche machen schon und von den gleichen Dämonen heimgesucht werden. Ja, und man folgt ja, das weißt du genauso gut wie ich, immer sehr viel mehr den Gummistiefeln seiner Eltern, als man selber weiß oder glaubt. Richtig. Das heißt also, was man für normal hält, wird in erster Linie durch das Elternhaus bestimmt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Probleme, die in diese Richtung gehen, auch die damit einhergehenden psychischen Probleme, stark anwachsen werden. Da kann kein Thema, um optimistisch zu sein. Außer es entsteht das, was ich vorhin gesagt habe, dass jede Bewegung ja ihre Gegenbewegung entfacht. Und wenn irgendwann es relativ einfach und für jeden erschwinglich ist, und wir sind auf dem Weg dazu, sich unausgesetzt körperlich zu optimieren, dass diese körperliche Optimierung dann nicht mehr so viel wert ist. Ich will dir dazu eine Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar ist es eine Geschichte über Wein. Was ist ein optimaler Wein? Was ist ein perfekter Wein, der von allen Weinkennern dieser Welt für toll gehalten wird? Das ist ja was Ähnliches wie bei der Schönheit. Mhm. Ich versuche einen Sinnengenuss, etwas Sinnliches herzustellen, wo einfach jeder sagen muss, das ist ein Giselle Bündchen oder was Ähnliches. Und da haben die kalifornischen Winzer vor mittlerweile 15 oder 20 Jahre sich mal zusammengetan und haben nach Riesenumfragen und ihr ganzes Wissen und Know-how eingespeist und haben das dann zerlegt in die chemischen Bestandteile von Wein und dann haben die Chemiker synthetisch den perfekten Wein geschaffen. Mhm. Den gibt es. Dieser Wein heißt Opus One. Ja, und das würde jetzt jemanden entsprechen, der so schön ist, dass niemand sagen kann, also der ist hässlich oder der ist nicht schön oder so. Mhm. Ja, wo man einfach sagen muss, klar, wahnsinnig schöne Frau, wahnsinnig schöner Mann, gibt's nichts zu diskutieren. Opus One. Und ich habe Opus One getrunken, deswegen weiß ich von dieser Existenz bei Frank Elstner.
Okay.
Das war während der Fußball-Europameisterschaft 2008. Und ich habe dann bei strahlendem, schönem Wetter auf der Terrasse gesessen bei Frank Elstner in Baden-Baden und zusammen mit Dieter Wedel und einer seiner beiden Frauen und seinem Hund.
Okay.
Und wir hatten einen sehr schönen Abend alle miteinander und dann wurde Opus One kredenzt. So, und ich habe den dann getrunken und ich musste zugeben, wunderbarer Wein. Ja, also es gibt überhaupt nichts, was man dagegen sagen kann. Und niemand, der gerne Wein trinkt, könnte auf die Idee kommen zu sagen, der schmeckt nicht. Mhm. Also einer der besten Weine, die ich bis dahin getrunken habe. Und nachdem wir den aufgetrunken hatten, kam er mit einer zweiten Flasche, also Frank Elstner. Und diese zweite Flasche war ein Bordeaux in derselben Preisklasse. Und dann haben wir den getrunken. Und dieser Bordeaux schmeckte mir viel, viel besser als der perfekte Opus One. Und der Punkt ist, er war vielleicht nicht von dem gleichen Perfektionsgrad, aber er hatte einen umwerfenden Charakter bei alledem. Mhm. Und ich denke, dass das bei Menschen ja letztlich genauso ist. Selbst wenn wir uns verständigen können, ja, und sagen, ja klar, die gehört sicher zu den von den Frauen, die man kennt, schönsten Frauen der Welt und so weiter. Aber die, die man dann ganz, ganz toll findet, ja, die muss dann wie der Bordeaux sein und nicht wie Opus One. Mhm. Ja, und das ist etwas, was Menschen vielleicht vergessen. Vielleicht sollten sie mehr dafür tun, Bordeaux zu werden, als Opus One zu werden. Sie würden vielleicht im Leben glücklicher werden.
Richard, danke dir sehr.
Ja, ich dir auch.
Viel gelernt heute, ja. Von dir, vor allen Dingen über deine nerdige Jugend und Vergangenheit.
Ja, und dass du als Kind eine Modelkarriere ausgeschlagen hast.
Ich bitte dich, ja. Also wirklich.
Du hast beschlossen, lieber der schönste Tankwart in Südtirol zu werden, als auf die Kinderschokolade oder die Zwiebacktüte zu kommen. Das nötigt mir Respekt ab. Also, bis zum nächsten Mal.
Habt einen schönen Sommer weiterhin. Bis bald. Ciao. Ja,
du auch. Tschüss.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.